Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit dem letzten Buch von Etel Adnan, der bedeutenden libanesisch-amerikanischen Schriftstellerin. Es heißt Die Stille verschieben. Außerdem der Roman Das Wasser des Sees ist niemals süß, ein Generationenporträt, geschrieben von der italienischen Autorin Giulia Caminito. Und Martina Klavadetscher stellt ihr Buch Vor aller Augen vor. Darin geht es um die Geschichte von Frauen auf berühmten Gemälden. Im Studio ist Nora Karches. Ich schreibe, was ich sehe, und ich male, was ich bin. So hat die libanesisch-amerikanische Dichterin, Denkerin und Malerin Etel Adnan die beiden Grunderfahrungen ihrer Kunst zusammengefasst. Ein eigener Raum mit Ölbildern bei der Documenta hat ihr 2012 mit 87 den Durchbruch als Malerin gebracht. Auch ihr poetisches Werk wurde seither auf großen Bühnen vorgetragen. Letztes Jahr ist Etel Adnan in Paris verstorben. Ihr Buch »Die Stille verschieben« ist posthum erschienen. Sigrid Brinkmann.
Wolkenformationen, Temperaturschwankungen und das Lichtspiel am Himmel faszinierten Etel Adnan schon immer. Sie war überzeugt davon, dass meteorologische Phänomene den Gedankenfluss lenken, und hat auf Reisen oft ein Wettertagebuch geführt. Altersbedingt verengte sich ihr Bewegungsradius in den letzten Jahren. Sie blieb an Paris gebunden und verbrachte, wann immer möglich, Zeit in der kleinen bretonischen Hafengemeinde Erquy. Dort öffnete sich ihr Geist größtmöglichen Weiten, der Unendlichkeit des Alls und den Ozeanen mit ihrem komplexen Atmungssystem.
Die Gezeiten zu beobachten bringt mich in die Nähe des Absoluten. Eines Absoluten, das in Bewegung ist und wässrig. Das Gefühl, dass jeder Moment den wiederholt, der zur Erschaffung der Welt führte, überwältigt mich mit Seligkeit. Aber gleichzeitig glaube ich nicht an die Schöpfung, sondern eher an die Ewigkeit des Universums.
Etel Adnan wusste, dass Die Stille verschieben ihr letztes Buch sein würde. 2019 hat sie mit den fragmentarischen Aufzeichnungen dafür begonnen. Immer lakonisch verbindet sie malerische Schilderungen der materiellen Welt mit Reflexionen, die um die Unermesslichkeit des Lebens kreisen. Wenn die ungelösten Probleme der Menschheit sie quälen, hilft das Kicken von Steinen mit der Fußspitze. Das Wissen um den sich heranschleichenden Tod drängt Etel Adnan, grundlegende Fragen zu stellen. Wo ist mein Ort? Was bleibt und wer bleibt?
Was tust du, wenn du nirgendwo hingehen kannst? Natürlich nichts. Aber das ist keine Antwort. Ich habe es nicht eilig zu leben, nicht eilig zu sterben. Ich rede einfach mit dir. Du könntest aus Delphi zurückkommen, wo ich gerne gewesen wäre, dort unter einem stürmischen Himmel mit bebenden Wolken, mit den Säulen, die sich im Nebel verstecken, mit der unversehrten Vergangenheit, mit den nicht ausgepackten phönizischen Geschenken, mit allem, was wartet. Ich bin in Delphi. Woher soll ich wissen, dass es nicht so ist?
Mit dieser Frage löst Etel Adnan so entschieden wie leicht elementare Gegebenheiten auf. Sie lässt ihren vagabundierenden Geist über den gebrechlichen Körper triumphieren. Die Einschränkungen, die ihr dieser aufzwingt, nimmt sie ergeben an, so wie die melancholischen Stimmungen, die sie früher oft den nächsten Flughafen oder Bahnhof ansteuern ließen. In Gedanken kehrt die Poetin immer wieder nach San Francisco und in ihr Haus am Fuß des Mount Tamalpais zurück. Sie streift durch Damaskus und ihre Geburtsstadt Beirut. Sie imaginiert den Lauf des Hudson River. Die pharaonischen Farben des Nils betören sie. Nichts aber vermisst die Poetin mehr als das antike Griechenland.
Die Füße auf Delphis Felsen zu setzen, ist es wert, verdammt zu werden. Und nach Sikion kommen die Opfergaben für das Orakel erst noch. Für mich wird der Schmerz des Sterbens in der Unmöglichkeit bestehen, diese Stätte noch einmal zu besuchen.
Der rituelle Ort Delphi, einst Mittelpunkt der antiken Welt, hält keine Offenbarung mehr bereit. Das Orakel schweigt. Es habe keine Lust mehr, so Adnan, unsere schuldlosen Präsidenten und Diktatoren zu prophezeien. Halbsätze wie dieser lassen die Verzweiflung der Autorin über unsere Gegenwart und die weltweit begangenen Grausamkeiten spüren. Diese Bedrängnis zu zähmen muss ihr vitales Interesse sein, denn ihre Notizen zeigen, dass seelische Schutzmechanismen fehlen.
Ich bin inmitten von allem, woran ich denke. Es gibt Brände in Kalifornien. Sie sind wieder da. Ich brenne. Bin einer der Bäume, der in den Flammen verschwindet. Mein Körper, schwarz und grau, wird Asche.
Ablenkung, Trost und Zuversicht zieht Etel Adnan aus der Ewigkeit des Kosmos. Es ist berührend mitzuvollziehen, wie ein alter Mensch sich an das Kind, das er war, erinnert. Das Mädchen hoffte, der Tag würde nie enden. Die alte Frau aber fürchtet den Anbruch des Tages, das Verblassen der Sterne am Himmel und das Aufwachen aus Träumen, in denen Nachbarn, Tiere, Berge und Flüsse zu einem Festessen erscheinen. Etel Adnan hat die Erde und ferne Welten geliebt. Ihrem Ideal einer kosmischen Erzählung ist sie mit ihren hinterlassenen Aufzeichnungen denkbar nahegekommen.
Sigrid Brinkmann über Die Stille verschieben von Etel Adnan. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Vorwort von Claudia Ruschkowski. Edition Nautilus, 96 Seiten, 22 Euro. Und Etel Adnans Bilder, die sind in diesem Herbst und Winter in München, in Düsseldorf und Hamburg in Einzelausstellungen zu sehen. Wer in Italien nicht in die richtige Familie hineingeboren wird, hat wenig Chancen. Was das heißt, erzählt die 1988 geborene Giulia Caminito in ihrem Roman »Das Wasser des Sees ist niemals süß«. Der Roman einer ganzen Generation, findet Maike Albart.
Ein kleines Mädchen betritt die Romanbühne, mager, rothaarig, eigensinnig. Es steckt voller Fantasien und beginnt, seine Geschichte auszubreiten.
Die Wohnung, das bin ich als Kind. Ich kenne nur diese kahle Betonfläche und bewohne sie zusammen mit meinem Bruder wie ein Königreich. Sie gehört uns und niemandem sonst. Wir graben, springen, kochen Brennnesseln und Ameisen und auf dem Boden malen wir mit Kreide, die wir aus der Schule mitgenommen haben. Zahlen, Linien, Dreiecke und Quadrate, in die wir uns hineinsetzen und von denen wir sagen, dass sie uns gehören. Dort leben wir, in den Zeichen am Boden, die wir gezeichnet haben.
In mäandernden Satzperioden tritt uns die Ich-Erzählerin in Giulia Caminitos Roman »Das Wasser des Sees ist niemals süß« auf den ersten Seiten entgegen und ihre Stimme ist von Anfang an prägnant. Das Erzähltempus ist das Präsens, Kindheit, Jugend und frühes Erwachsenenalter werden durchschritten. Die Handlung, die mit leichten Verschiebungen Caminitos eigenem Werdegang entspricht, setzt in den frühen 1990er Jahren ein und strukturiert sich über die verschiedenen Wohnorte der sechsköpfigen Familie. Die erste Station ist ein Souterrainzimmer am Rande von Rom, von der Mutter Antonia Colonna in einer spektakulären Protestaktion erstritten. Bei der zweiten Station handelt es sich um eine Sozialwohnung im bürgerlichen Quartiere Trieste, wo man die umtriebige Putzfrau Colonna samt lärmendem Anhang nicht haben will. Und der Hauptschauplatz ist schließlich eine weitere durch einen illegalen Tausch erhaltene Sozialwohnung in der Kleinstadt Anguillara am Lago di Bracciano. Mit großer Präzision und ohne jeden Anflug von Pathos oder Sozialkitsch durchdringt Caminito die Ursachen der Armut und schildert die Lebensumstände der Familie. Der querschnittsgelähmte Vater arbeitete schwarz auf dem Bau, stürzte durch den Fehler eines Kollegen vom Gerüst und hat nun keinen Anspruch auf Unterstützung. Es gelten die Regeln der Klassengesellschaft und selbst als die begabte Ich-Erzählerin deren Schranken überwindet, muss sie sich ihre Wertschätzung noch erkämpfen. Giulia Caminitos Personal ist plastisch und vielschichtig. Die stolze Mutter Antonia, die großen Wert auf Bildung legt und bestimmte Moralvorstellungen vertritt, zugleich aber harsch und fordernd ist. Dann der in Passivität erstarrte Vater, der wie ein Möbelstück herumsteht. Der anarchistische Bruder Mariano, Leitstern und Beschützer, sowie etliche Freundinnen und Freunde, deren Geschicke den mühseligen Weg der Heldin flankieren. Giulia Caminito liefert eine Entwicklungsgeschichte aus dem zeitgenössischen Italien. Sie versteht sich auf soziologische Beobachtungen. Ihre besondere Stärke ist die Psychologie. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Ich-Figur, die wegen ihrer ärmlichen Herkunft zuerst drangsaliert, gehänselt und ausgegrenzt wird, sich mit Intelligenz und Hartnäckigkeit aber zu behaupten weiß. Das markanteste Merkmal, das dem gesamten Roman einen eigenen Zug gibt, ist ihr ungeheurer Zorn. als ihr eines Tages ein Klassenkamerad den mühsam zusammengesparten Tennisschläger zerschneidet, schreitet sie zur Tat.
Ich reiße den Schläger am Griff hoch. Ich packe ihn mit beiden Händen und schlage damit auf Alessandros Knie. Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal. Beim siebten Schlag stürzt er zu Boden und schreit. Blut fließt aus der Wunde. Ziegelfarbig landet es auf dem Boden. Er versucht aufzustehen und es gelingt ihm nicht.
Das Mädchen wird nicht nur dieses eine Mal handgreiflich. Und damit liefert Caminito einen ganz anderen Einblick in weibliches Selbstverständnis, das dem gängigen Bild der angepassten verführerischen Barbie-Puppe aus der Berlusconi-Ära komplett widerspricht. Das große Thema ist Individuation. Dazu passt, dass die Ich-Erzählerin erst ganz am Ende in einem krisenhaften Moment ihren Namen preisgibt, so als sei die Annäherung an sich selbst jetzt geglückt. Sie heißt Gaia, was mythologische Anklänge hat. Caminito gelingen immer wieder kraftvolle Szenen, vor allem wenn es um Verluste und Konflikte geht. Die Dramaturgie des Romans ist manchmal etwas wackelig, die ein oder andere Rückblende wirkt unorganisch, manche Szenen sind zu ausgewalzt, manche Seelenergüsse zu stark instrumentiert. Aber Giulia Caminito macht alles wett durch die Intensität ihrer Heldin. Sie bringt damit das Unwohlsein einer ganzen Generation auf den Punkt, beschreibt die gesellschaftliche Erstarrung und den Raubbau an der Natur. Als die Mutter auf ihre Gemeinsamkeiten pocht, explodiert Gaia.
»Mein Leben ist nicht dein Leben«, brülle ich lauthals. Ich brülle aus meinem tiefsten Inneren, aus meinem kleinen Ich, aus den feuchten Eingeweiden und ich spüre, wie unser Boden sich auftut. Bäume abstürzen, Erdrutsche und krachen. Mein Gesicht ist warm, die Haare elektrisch geladen, die Beine kribbeln. Und da ist ein Wesen in mir, ein wütendes, niederträchtiges, das keine Selbstbeherrschung mehr erträgt.
Giulia Caminito reiht sich mit ihrem Roman ein in eine Erzähllinie mit bemerkenswerter Tradition. Andrea De Carlo, Giuseppe Culicchia, Niccolò Ammaniti und Michela Murgia entfalteten eine ganz ähnliche Anprangerungsenergie. Jede Generation brachte ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck und benannte die verkrusteten Verhältnisse. Aber so wütend wie Giulia Caminito und ihre Heldin Gaia war bisher keiner. Vielleicht steckt in diesem Zorn der Schlüssel für Veränderungen. Ihren Ton hat die junge Autorin jedenfalls gefunden.
Maike Albart über Giulia Caminito, Das Wasser des Sees ist niemals süß. Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach, 316 Seiten, 26 Euro. Frauenfiguren im Kontext patriarchaler Strukturen, darum geht es oft bei der Dramatikerin und Schriftstellerin Martina Klavadetscher. Für den Roman Die Erfindung des Ungehorsams hat sie letztes Jahr den Schweizer Buchpreis erhalten. Für ihr neues Buch Vor aller Augen hat sie das Leben der Frauen, die auf Gemälden der Kunstgeschichte abgebildet sind, recherchiert und sie erzählt aus deren Perspektive. Jan Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrgehänge ist dabei, genau wie Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin. Martina Klavadetscher ist vor der Sendung in Luzern ins Studio des Schweizer Rundfunks gekommen. Frau Klavadetscher, Sie haben Ihrem Buch ein Motto vorangestellt. Das ist ein Satz der Sängerin Tracy Chapman. There is fiction in the space between you and everybody. Frei übersetzt, Fiktion passiert im Raum zwischen dir und allen anderen. Ist dieser Satz so etwas wie die Quintessenz? Ist darin die Grundidee Ihres Buches enthalten?
In gewisser Weise ja, aber auch vielleicht ist dazu zu sagen, dass es nicht nur die Quintessenz ist, sondern auch die Herangehensweise an diese Biografien dieser Frauen, weil ich mich tatsächlich schon an historischen Fakten orientiert habe, aber trotzdem bleibt ja immer dieser geöffnete Raum dazwischen, den ich dann mit Fiktion gefüllt habe. Insofern, glaube ich, hat es sehr viel mit meiner Strategie als Autorin zu tun, dass ich die Wahrheit zwar suche, aber die Leerstellen dann mit Fiktion fülle.
Ich habe das Buch durchgelesen und war dann beim Nachwort angelangt. Und da war ich ganz verzückt zu erfahren, dass die Geschichte, die mir von allen am besten gefallen hat, als erstes entstanden ist, sie zu diesem Buch inspiriert hat. Es ist die Geschichte der Walli Neuziel, die Lebensgefährtin und Muse von Egon Schiele, die in dem Buch den tollen Satz sagt, wenn eine Frau auf dem Rücken liegt, braucht sie keinen Namen mehr. Wie ist diese allererste Geschichte entstanden?
Die erste Geschichte war ein Auftrag, ein Theaterauftrag des Theater Basels, die für das Kunstmuseum Basel, weil die Jubiläum hatten, mehreren Autorinnen und Autoren der Schweiz den Auftrag gaben, ein Werk auszusuchen aus der Sammlung. Und ich habe mich damals für dieses Bild von Egon Schiele entschieden und recherchiert und gemerkt, dass diese Geschichte dieser Frau, die man eigentlich fast nicht kennt, gar nicht kennt, so faszinierend ist. Man sieht sie nackt, man sieht sie angezogen, man kennt ihr Gesicht, aber nicht ihren Namen und nicht ihre Geschichte. Und das war für mich Grund, dieser Frau eine Stimme zu geben.
Wie würden Sie beschreiben, was ist auf diesem Bild zu sehen, das Sie ausgewählt haben?
Ja, was ist zu sehen? Es ist eine Frau zu sehen, die in einem Augenblick ihres Lebens festgehalten wurde. Eine Frau liegend auf dem Rücken, ist es der männliche Blick, wobei im Buch auch Malerinnen vorkommen, die die Frauen porträtiert haben. Und dieser eine Augenblick reichte mir nicht aus. Ich wollte wissen, was haben diese Frauen für Leben gelebt.
Und das finde ich besonders interessant. Sie sprechen ja auch von der Last, die das Geschenk bedeutet, verewigt worden zu sein.
Genau, weil diese Frauen hatten in den meisten Fällen nicht die Wahl, wie sie porträtiert wurden. Sie haben sich zur Verfügung gestellt. Manchmal waren es die Geliebten, manchmal auch Freundschaften, manchmal waren es Aufträge. Also es war ein aufgezwungenes Bild. Und die Frage stellt sich schon, ja, inwiefern fühlen sich die Frauen dann in dieser Ewigkeit repräsentiert? Ist das tatsächlich die Frau, die sie sein wollten, oder ist es eine Konstruktion?
Ich habe mich beim Lesen gefragt, ist es Ihnen denn grundsätzlich leicht gefallen, sich in diese Frauen hineinzufühlen? Also von den Frauen aus dem 19. und 20. Jahrhundert ist ja heute viel mehr bekannt als über Frauen, die etwa während des goldenen Zeitalters in den Niederlanden gelebt haben.
Das war tatsächlich nicht immer einfach. Es gleicht ja einer Anmaßung auch, diese Rollen einzunehmen, weil ich bin keine Magd aus dem 18. Jahrhundert. Ich bin keine Frau, die aus Guadeloupe nach Paris kam. Es ist immer eine Arroganz auch, das zu behaupten, aber das ist die Arbeit einer Autorin, würde ich sagen. Trotzdem gab es tatsächlich Verbindungen und Schnittstellen, Themen, die immer wieder auftauchten. Also wie diese Frauen ihre Leben zu leben hatten, wie sie gesellschaftlich von Politik, Religion gezwungen wurden zu leben und auch immer, wie sie sich dagegen gewehrt haben, wie sie einen Weg gefunden haben, ihre Leben zu leben, trotz allem. Und das ist tatsächlich etwas, das vom 15. bis ins 20. Jahrhundert leider, muss man sagen, gleich geblieben ist.
Es gibt ein Leitmotiv, das in den Berichten in immer neuen Variationen auftaucht. Und das ist die Aussage, nein, das bin ich nicht. Ist es die Diskrepanz zwischen Inszenierung und Identität, die Sie so fasziniert hat beim Schreiben?
Das hat mich fasziniert. Auch weil ich ja dadurch selbst fehlgeleitet werde. Ich kenne das Bild und dann recherchiere ich die Biografie der Frauen nach und denke, stimmt das? Man muss sagen, die Wahrheit kennt nicht deine Perspektive, die Fiktion schon gar nicht. Ja, es war ein Spiel auch damit, zu sehen, was ist möglich, welche Perspektiven gibt es auf diese Leben dieser Frauen.
Es ist ja auch so, dass einige Berichte, einige Biografien der Frauen aufeinander Bezug nehmen. Also sie schreiben über Bilder von Van Gogh und Gauguin, die sich ja gekannt haben, zeitweise befreundet waren. War es Ihnen beim Schreiben von Anfang an klar, dass es diese Querverweise geben soll, geben muss?
Nein, das war nicht klar. Und ich war tatsächlich überrascht, diese Verbindungen und Schnittstellen zu finden. Gelegentlich kam ich mir vor wie eine kleine Spinne, die ein Netz webt und immer wieder neue Fixstellen fand, an denen ich diese Geschichte, die Kunstgeschichte, festmachen konnte. Das hat sich dann so verwoben und ich war sehr glücklich darüber zu sehen, dass die Geschichte dieser Frauen nicht etwas Lineares ist. Auch mir hat sich dann dieses Netz plötzlich offenbart und es war schon auch ein großes Aha-Erlebnis, das zu sehen, Das sind nicht isolierte Episoden. Geschichte und, glaube ich, Menschenleben sind nicht isolierte Episoden. Wir sind ein Netz.
Das war Martina Klavadetscher, mit der ich gesprochen habe über Vor aller Augen, erschienen im Unionsverlag in Zürich. 240 Seiten kosten 24 Euro. Hier im DLF geht es nach den Nachrichten in Forschung aktuell unter anderem um Long-Covid. Am Mikrofon war Nora Karches.